Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des J-Casts rund um alle Fragen zu Videokonferenztools und Datenschutz. Ich und mein Kollege Maximilian Wellmann sind wissenschaftliche Mitarbeiter am ITM in Münster und möchten euch in diesem Podcast einen Überblick über datenschutzrechtliche Fragen im Zusammenhang mit Videokonferenztools geben.
Auch ein ganz herzliches Hallo von mir an dieser Stelle. Und ja, Nikolas hat es schon ganz richtig erwähnt. Die Fragen in Bezug auf die datenschutzrechtliche Einordnung von Videokonferenzsoftware sind in der Corona-Krise natürlich extrem virulent geworden und an vielen Stellen aufgetreten, zum Beispiel Firmen, Universitäten, Betriebe. Überall dort musste also in den digitalen Betrieb gewechselt werden, also die Kommunikation auch digital umgestellt werden. Und natürlich mussten in diesem Zuge dann auch großflächig Videokonferenztools zum Einsatz gebracht werden, um einfach die analogen Veranstaltungen auch entsprechend dann weiter durchführen zu können, auch aus dem Homeoffice heraus. Und für viele Verantwortliche in den Betrieben stellen sich da natürlich erhebliche Fragen im Hinblick auf die datenschutzrechtlichen Implikationen, die rechtlichen Implikationen dieses Einsatzes. Und natürlich müssen auch in Krisenzeiten muss der Datenschutz beachtet werden. Das ist also vollkommen klar. Und entsprechend haben wir heute vor, mit Ihnen hier zusammen so diesen ganzen Themenkomplex einmal zu erörtern. Wem das noch nicht reicht, der kann auch unsere Beiträge, die wir dazu verfasst haben, in der DUD, Ausgabe August und Ausgabe September nochmal nachlesen. Da steht das alles auch nochmal geschrieben und vertieft. Und wenn noch Fragen offen bleiben, gerne dort nachlesen. Ist auf der Website des ITMs verlinkt.
So, ja. Und nun, um erstmal einen Überblick zur Materie zu bekommen, lohnt sich eben zunächst die Frage, in welchen Bereichen der Datenschutz Vorgaben beim Einsatz von Videokonferenztools überhaupt stellt. Das ist nämlich keinesfalls nur bei der Verwendung der Fall.
Genau, Nikolas. Also der Datenschutz muss gerade auch schon bei der Auswahl des entsprechenden Tools beachtet werden. Und zudem müssen nach der Auswahl natürlich auch im Verwendungskontext entsprechende Vorgaben des Datenschutzrechts hier beachtet werden. Einfach aus dem Grund, dass schon über die Auswahl meinetwegen europäischer Lösungen hier gewisse Voreinstellungen getroffen werden können, was die rechtliche Würdigung letztlich angeht. Insgesamt gibt es also drei Phasen zu beachten. Einmal die Auswahl, dann die Einrichtung und zuletzt die Verwendung von Videokonferenzsoftware.
Und genau nach diesem Muster wollen wir nun auch vorgehen. Fangen wir also zunächst mit der Auswahl eines Konferenztools an. Die Anforderungen des Datenschutzes bei der Auswahl ergeben sich aus der Datenschutzgrundverordnung, der kurz DSGVO, genauer aus Artikel 25 Absatz 1 DSGVO. Dort heißt es, dass schon zum Zeitpunkt der Festlegung der Mittel der Datenschutz mitgedacht werden muss. Das Stichwort lautet an dieser Stelle Data Protection by Design. Dieses Data Protection by Design verlangt, dass die eingesetzte Software so zu konzipieren ist, dass der Datenschutz größtmögliche Geltung bekommt.
Das heißt jetzt natürlich nicht für den Verantwortlichen, dass er hier jetzt seine eigene Software nach diesen Maßstäben entwickeln muss. Es heißt aber, dass er Software auswählen muss, die schon von ihrer technischen Gestaltung her den bestmöglichen Datenschutz bietet. Dabei gibt es vor allem zwei Aspekte zu beachten. Einmal die technische Architektur einer Videokonferenzlösung und zweitens der Umfang der Datenverarbeitung, die in einer Videokonferenzlösung vorgenommen werden. Möchtest du, Nikolas, mit der technischen Architektur kurz starten?
Gerne, Max. Bei der technischen Architektur von Videokonferenztools gibt es vor allem zwei verschiedene Modelle. Auf der einen Seite gibt es On-Premises-Lösungen und auf der anderen Seite Cloud-basierte Lösungen. On-Premises bedeutet an der Stelle, dass die Videokonferenzlösung auf den eigenen Servern einer Organisation oder des Unternehmens gehostet wird. Bei Cloud-basierten Lösungen dagegen finden die Datenverarbeitungen auf den Servern des Diensteanbieters statt. Das hat natürlich den großen Vorteil, dass ein Verwender eines Videokonferenztools nicht selbst über starke Serverkapazitäten verfügen muss. Die großen Anbieter wie Zoom, Teams oder Skype fallen hierunter. Der Nachteil besteht freilich darin, dass ein Verantwortlicher viel mehr Kontrolle über die Datenverarbeitungen hat, wenn sie on-premises, also auf eigenen Servern stattfindet. Kann ein Verantwortlicher die notwendigen Kapazitäten für diese Lösungen bereitstellen, ist eine On-Premises-Lösung also vorzuziehen. In den meisten Fällen werden diese Kapazitäten aber gerade nicht bestehen. Wenn sich die Auswahl daher auf Cloud-basierte Software-as-a-Service-Lösungen wie zum Beispiel Zoom und Co. konzentriert, muss aber auch zwischen diesen Diensten noch im Rahmen der technischen Umsetzung unterschieden werden. Manche bieten beispielsweise eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, andere lediglich eine Transportverschlüsselung. In einem solchen Fall sollte man die umfangreichere Verschlüsselung vorziehen. Also, bestenfalls eine On-Premises-Lösung, wenn Cloud-basiert, dann mit dem bestmöglichen Stand der Technik.
Damit hat Nicolas schon den ersten Abwägungsschritt in der Auswahl beschrieben. Der zweite Abwägungsschritt ist der Umfang der Datenverarbeitung. Das klingt jetzt erstmal etwas nebulös, ist aber eigentlich ganz einfach, denn verschiedene Videokonferenz-Tools haben einen ganz verschiedenen Funktionsumfang. Manche beschränken sich auf die reine Audio- und Videoübertragung, andere ermöglichen auch Screensharing oder das Versenden von Dateien, halten eine Chatfunktion vor. Mit jeder weiteren Funktion kommen dabei im Regelfall auch neue Datenverarbeitungsvorgänge hinzu. Deswegen gilt hier an dieser Stelle für den Verantwortlichen, eine Software auszuwählen, die nur die Funktionen bereithält, die auch tatsächlich für den Einsatzzweck benötigt werden. Das gebietet aus der rechtlichen Perspektive der Grundsatz der Datenminimierung, der in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe C DSGVO verankert ist. Das heißt aber nicht, dass immer um jeden Preis die datensparsamste Videokonferenzlösung genommen werden muss, sondern der Verantwortliche muss sich selbst ausgehend von den Einsatzzwecken überlegen, welchen Funktionsumfang er benötigt, braucht er zum Beispiel einen Chat, und nach diesen Kriterien dann die Software entsprechend auswählen.
Und bei beiden dieser Abwägungspunkte darf man übrigens eine Sache nicht vergessen. All die Erwägungen, die hier getätigt werden, sollten natürlich vom Verantwortlichen dokumentiert werden, um bei einer möglichen Prüfung durch Aufsichtsbehörden gut aufgestellt zu sein und das noch nachvollziehen zu können.
Stimmt genau. Also das kann natürlich jederzeit der Fall sein. Und da ist es ratsam, diese Dokumentation vorzuhalten und auch die getroffene Abwägung da gegenüber Datenschutzbehörden darlegen zu können, warum man dann letztendlich sich beispielsweise für eine cloudbasierte Lösung Zoom, Teams oder BigBlueButton für seine Einsatzzwecke entschieden hat. Denn nur weil man sich jetzt für eine externe Lösung entscheidet, heißt das natürlich nicht, dass der Verantwortliche von seinen weiteren datenschutzrechtlichen Pflichten frei wird. Er muss also auch beim Einsatz, bei der Verwendung eines Drittanbieters sicherstellen, dass die datenschutzrechtlichen Vorgaben von diesem eingehalten werden. Dieser Pflicht wird durch den Abschluss eines Auftragsverarbeitungsvertrages nachgekommen, die gemeinhin als AVVs abgekürzt werden. Sie basieren auf einer normativen Grundlage, sind also in der DSGVO verankert, genauer in Artikel 28 Absatz 3 Satz 1 und sollen sicherstellen, dass der Auftragsverarbeiter, der in einem Drittstaat ansässig sein kann, weiter die datenschutzrechtlichen Vorgaben der DSGVO einhält und somit gewährleistet, dass das Datenschutzniveau, welches auf europäischer Ebene gilt, auch beim Auftragsverarbeiter in einem Drittstaat eingehalten wird. Der AVV gibt dabei dem datenschutzrechtlichen Verantwortlichen, also demjenigen, der die Software einsetzt, ein Weisungsrecht gegenüber dem Auftragsverarbeiter, wie und zu welchen Zwecken die Datenverarbeitung stattzufinden hat. Außerdem tritt der Auftragsverarbeiter neben den Verantwortlichen gemäß Artikel 82 Absatz 2 Satz 2 DSGVO in eine zusätzliche Haftung, wenn dieser gegen seine Pflichten oder die weisungsgemäß auferlegten Pflichten verstößt. Auch wenn danach personenbezogene Daten, die im Rahmen der Videokonferenzsoftware verarbeitet werden, in einen Drittstaat übermittelt werden sollen, wie beispielsweise die USA, muss dies auch im Rahmen des AVV festgehalten werden. In der Praxis ist es allerdings kaum möglich, in Massendienstleistungen wie Videokonferenzsoftware mit großen Anbietern wie zum Beispiel Zoom individuelle AVVs abzuschließen. Daher bietet es sich an, bei einem Datenexport in einen Drittstaat auf sogenannte Standarddatenschutzklauseln zurückzugreifen, welche die Europäische Kommission für vier verschiedene Konstellationen als Vorlage bereitstellt. Diese werden als SCCs abgekürzt und können Bestandteil eines AVV-Vertrags werden, mit dem dann abgesichert wird, dass dieser Vertrag die Anforderungen der DSGVO erfüllt.
Passend zum Stichwort Standard-Datenschutzklauseln. Wie sicherlich manch einer mitbekommen hat, ist zum Thema Datenexporte in die USA im letzten Jahr das sogenannte Schrems II-Urteil des Europäischen Gerichtshofs ergangen. Hierin hat der EuGH zunächst das EU-US-Privacy-Shield, welches ein Angemessenheitsbeschluss im Sinne des Artikels 46 Absatz 3 DSGVO ist, mit den USA gekippt, aufgrund dessen eine Auftragsverarbeitung mit einem Konferenzanbieter aus den USA möglich war. Da die meisten großen Anbieter aus den USA stammen, betrifft das also fast alle großen Cloud-Lösungen. Der EuGH hat aber gleichzeitig im selben Urteil festgestellt, dass die Auftragsverarbeitung mit Anbietern aus den USA grundsätzlich weiterhin möglich sei, wenn man auf SECs zurückgreife. Er hatte zwar einige Kritikpunkte an diesen SECs der Kommission geäußert, grundsätzlich könne man sich aber weiter auf sie stützen. Aufgrund dieser Kritik hatte die Kommission auch schon neue SECs veröffentlicht, die sich hier aber noch momentan noch im Entwurfsstadium befinden.
Um all das noch einmal, was Nicolas hier gerade so präzise ausgeführt hat, zusammenzufassen: Benutzt man als Verantwortlicher also eine cloudbasierte Videokonferenzlösung, ist anzuraten, einen Auftragsverarbeitungsvertrag abzuschließen, insbesondere wenn die Verarbeitung und der Sitz des Dienstleisters in einem Drittstaat, zum Beispiel in den USA, liegt und die Verarbeitung dort stattfindet. Bei einem Datenexport außerhalb der EU sollte zudem auf die nach dem Urteil des EuGH bislang noch gültigen SECs zurückgegriffen werden. Allerdings ist hier zu beachten, dass die Kommission gerade neue SECs entwickelt und hier bereits im Dezember 2020 einen neuen Entwurf vorgelegt hat, nach dem auszugehen ist, dass 2021 neue Standarddatenschutzklauseln in Kraft treten werden. Aber auch hier ändert sich an der rechtlichen Bewertung nichts. Auch die sind dann zwingend in einen entsprechenden Auftragsverarbeitungsvertrag mit einzufügen.
Und damit ist der Großteil des ersten Abschnitts, also der Auswahl eines Videokonferenz-Tools, aber auch geschafft. Bisher nicht thematisiert haben wir aber die Frage, ob diesbezüglich auch eine Datenschutzfolgenabschätzung vorgenommen werden muss. Unserer Meinung nach ist das aber nicht der Fall. Näheres könnt ihr aber auch in unseren Beiträgen in der DOD lesen. Trotzdem muss der Verantwortliche auch nach der Entscheidung für ein Konferenztool die datenschutzrechtlichen Risiken dieses Tools immer überwachen und seine Entscheidung eventuell neu evaluieren. Damit wäre dieser Abschnitt erstmal geschafft. Die Auswahl des Videokonferenztools ist damit durch.
Wenden wir also uns dem zweiten Abschnitt zu, der Einrichtung des Dienstes. Das ist sozusagen eine Zwischenphase, die der Auswahl nachgelagert ist und vor der endgültigen Inbetriebnahme der Videokonferenzlösung steht. Diese Phase ist insofern wichtig, da viele Konferenzdienste umfangreiche Einstellungsmöglichkeiten vorsehen. Wir haben ja schon zu Beginn vom Grundsatz der Datenminimierung in der DSGVO gesprochen und dieser schlägt hier sich in Form von Artikel 25 Absatz 2 Satz 1 DSGVO erneut nieder, da der Verantwortliche durch diese Vorschrift aufgerufen ist, durch technisch-organisatorische Maßnahmen sicherzustellen, dass wirklich nur die Datenverarbeitungen stattfinden, die dem Einsatzzweck entsprechend erforderlich sind. Und genau deswegen ist es auch eine datenschutzrechtliche Pflicht des Verantwortlichen, die Einstellungsmöglichkeiten eines Videokonferenzdienstes so zu konfigurieren, dass möglichst wenig Datenverarbeitungsvorgänge stattfinden. Es reicht übrigens nicht, wenn die Benutzer des Konferenztools diese Einstellungen auch selbst vornehmen könnten. Da ist also ganz klar der Verantwortliche in der Pflicht, diese schon standardmäßig vorher zu konfigurieren und so eine datensparsame Nutzung der Software vorzugeben.
Genau. Und konkret geht das dann so vonstatten, dass jede der einzelnen Funktionen des Dienstes unter die Lupe genommen werden muss. Dabei ist die entscheidende Überlegung, ob diese konkrete Funktion für den ganz spezifischen Einsatz des Verantwortlichen in der Organisation erforderlich ist. Notwendig ist dabei immer eine gedankliche Abwägung, in der sich der Verantwortliche fragen muss, ob nicht ein milderes, aber gleich geeignetes Mittel existiert, um den mit der Datenverarbeitung verfolgten Zweck zu erreichen. Das klingt wieder etwas nebulös, wird aber an einem Beispiel schnell klarer. Fraglich kann es zum Beispiel sein, ob die Konferenzen aufgezeichnet werden sollen oder nicht. Wenn es nur darauf ankommt, das gesprochene Wort später nur grob wiedergeben zu können, reicht es völlig aus, dass hier ein Protokoll geführt wird, was einer der Teilnehmer schriftlich ganz klassisch führt, in dem die wichtigsten Ergebnisse der Konferenz dann festgehalten werden. Eine Aufzeichnung wird also in einem solchen Fall nicht erforderlich sein. Wenn es aber auf den expliziten Wortlaut beispielsweise ankommt, in einer Prüfung oder ähnlichem, kann eine Aufnahme gerade doch erforderlich sein. Man sieht also, dass sich diese Abwägung immer an der konkreten Einsatzaufgabe der Konferenzlösung orientiert. Aufgabe des Verantwortlichen ist es also daher immer zu hinterfragen, ob die zahlreichen Funktionen einer Konferenzlösung für den konkreten Einsatz in seiner Organisation auch benötigt werden. Wenn dem nicht so ist, muss er die Funktion standardmäßig deaktivieren.
Soweit zur Einrichtung der Videokonferenzsoftware, die nun endlich datenschutzkonform in den Startlöchern steht, um jetzt dann auch zum Einsatz gebracht zu werden. Wir haben also sorgfältig eine Software ausgewählt und diese datensparsam vorkonfiguriert. Jetzt kann es entsprechend losgehen. Aber auch hier ist darauf hinzuweisen, dass die Aufgaben des Verantwortlichen, er kann sich hier also nicht entspannt zurücklehnen, sondern muss auch während des Betriebs fortwährend die Anforderungen der DSGVO beachten. Bisher war da unser Prüfungsmaßstab, der Artikel 25 DSGVO, im Rahmen des Einsatzes ist dabei auf den Artikel 32 abzustellen, der gerade für den Einsatz vorsieht, dass die technisch-organisatorischen Maßnahmen weiterhin zu beachten sind und gegebenenfalls aufgrund neuer Einsatzkonzepte oder neuer technischer Lösungen auch zu implementieren sind.
Bevor wir auf die Pflichten des Verantwortlichen während des konkreten Einsatzes der Videokonferenzsoftware eingehen, müssen wir aber noch zunächst eine andere Frage klären, nämlich die Frage nach der Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung in dem Konferenztool. Eine solche Rechtsgrundlage ist immer für jede Verarbeitung personenbezogener Daten notwendig, weil andererseits sie nicht erfolgen darf. Da der Verantwortliche auch beim Einsatz einer externen Software weiterhin datenschutzrechtlich verantwortlich bleibt, muss er also sicherstellen, dass eine solche Rechtsgrundlage immer besteht. In den meisten Fällen werden die Datenverarbeitungen von einer der Rechtsgrundlagen, der Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstaben B bis F, abgedeckt sein. Oft wird dabei wohl Buchstabe F einschlägig sein, wenn der Verantwortliche ein berechtigtes Interesse an der Verarbeitung, hier also dem Einsatz der Konferenzsoftware, hat. Wird die Software betrieblich eingesetzt, kann sich eine Rechtsgrundlage auch aus Artikel 88 Absatz 2 DSGVO in Verbindung mit Paragraf 26 Absatz 1 BDSG ergeben. Ausnahmen hiervon sind nur vorstellbar, wenn eine besonders verarbeitungsintensive Zusatzfunktion der Konferenzsoftware eingesetzt werden. Dann ist zusätzlich noch auf die Einwilligung nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe A zurückzugreifen. Hier ist aber besonders große Vorsicht geboten. Eine Einwilligung muss nämlich immer freiwillig erfolgen. Gerade im Arbeitsverhältnis kann das schnell fraglich sein und ist auch teilweise umstritten. Besser ist es also, sich auf die anderen gesetzlichen Rechtsgrundlagen nach den Buchstaben B bis F zu richten, sofern dies möglich ist.
Gut, nachdem wir das geklärt haben, kommen wir also zu den Pflichten des Verantwortlichen während der Verarbeitung. Hier also noch einmal zurück zum Artikel 32 DSGVO. Dieser sieht, wie bereits angedeutet, technische und organisatorische Maßnahmen zur Sicherstellung eines hohen Datenschutzniveaus vor. Das bedeutet in der Phase der Einrichtung der Software, die wir ja schon besprochen haben, vor allem die Vornahme datensparsamer Voreinstellung. In der Phase der Verwendung ist der Begriff der technisch-organisatorischen Maßnahme jedoch deutlich vielgestaltiger. Die konkrete technische Ausführung der Verarbeitung nimmt zwar der Auftragsverarbeiter, also der Softwareanbieter, vor, doch gibt es für den Verantwortlichen Möglichkeiten, selbst zu einem hohen Datenschutzniveau beizutragen. So kann er zum Beispiel die Anmeldedaten zur Videokonferenzsoftware bei der Speicherung verschlüsseln oder in Seminaren seine Mitarbeiter dafür sensibilisieren, wie sie die Software datensparsam einsetzen können. Es sind darüber hinaus aber noch weitergehende Maßnahmen denkbar.
Damit aber auch noch nicht genug. Selbst wenn eine Rechtsgrundlage existiert und alle notwendigen technischen und organisatorischen Maßnahmen getroffen sind, bestehen noch weitere datenschutzrechtlichen Pflichten. Diese kommen für den Verantwortlichen dann zum Tragen, wenn der Betroffene, also der Teilnehmer der Videokonferenz, wissen möchte, wie seine personenbezogenen Daten verarbeitet werden. Für den Verantwortlichen greifen dabei die Informationspflichten und Auskunftspflichten. Zudem besteht gegenüber der zuständigen Aufsichtsbehörde eine Melde- und Benachrichtigungspflicht, wenn es zum Beispiel zu einem Datenleck gekommen ist. Auf alle drei wollen wir noch einmal kurz eingehen.
Dann beginne ich einmal mit den Informationspflichten. Diese richten sich nach den Artikeln 13 und 14 der DSGVO und entstehen mit der Verarbeitung personenbezogener Daten bei der betroffenen Person. Dieses hier in unserem Anwendungsbeispiel der Benutzer der Videokonferenzlösung. Und hier besteht seitens des Verantwortlichen die Aufgabe, ihm präzise in leicht verständlicher und klarer Sprache über die betreffenden Datenverarbeitungsvorgänge aufzuklären. Sinnvollerweise sollte dies schon bei der ersten Anmeldung des Benutzers erfolgen, weil die Informationspflichten den Verantwortlichen auch dann treffen, wenn er die Daten nicht direkt beim Benutzer erhebt, sondern sie beispielsweise von einem anderen Verantwortlichen erhält.
Neben der Informationspflicht besteht aber auch noch eine Auskunftspflicht. Diese richtet sich nach Artikel 15 DSGVO und enthält zwei verschiedene Auskunftsrechte. Eins darüber, ob überhaupt Daten des Betroffenen verarbeitet werden und eins darüber, wie diese Daten verarbeitet werden und in welchem Umfang. Macht der Betroffene von seinem Auskunftsrecht Gebrauch, muss der Verantwortliche ihm diese Informationen unentgeltlich zeitnah zur Verfügung stellen.
Zuletzt kommen dann noch die Melde- und Benachrichtigungspflichten nach Artikel 33-34 DSGVO. Demnach muss der Verantwortliche, wenn es zu einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten kommt, den Betroffenen und die zuständige Datenschutzbehörde informieren. Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn durch Hackerangriffe oder falsch vorgenommene Einstellungen E-Mail-Adressen, Passwörter oder weitere personenbezogene Daten rechtswidrig veröffentlicht werden.
Vor allem bei den Informations- und Auskunftspflichten muss man dann aber bedenken, dass der Verantwortliche ihnen nur sinnvoll nachkommen kann, wenn er den Videokonferenzanbieter mit einbindet. Denn dort finden die Verarbeitungen ja eigentlich tatsächlich statt. Wurde also ein Auftragsverarbeitungsvertrag geschlossen, ist hierfür aber bereits Sorge getragen, denn demnach muss der Auftragsverarbeiter den Verantwortlichen immer mitwirkend unterstützen.
Genau, das erfolgt dann entweder durch automatisierte Reporting-Systeme oder andere Möglichkeiten, womit dann jetzt auch der letzte Abschnitt der betroffenen Rechte geschafft wäre. Das war ziemlich viel auf einmal, weshalb wir die behandelten Videokonferenzlösungen einfach nochmal prägnant zusammenfassen. Möchtest du anfangen, lieber Nikolas?
Ja, gern. Zunächst hatten wir ja die Benutzung von Videokonferenzsoftware in drei Phasen unterteilt. Die Auswahl, die Einrichtung und abschließend die Verwendung. In jeder dieser Phasen treffen den Verantwortlichen datenschutzrechtliche Pflichten. In der ersten Phase der Auswahl muss sich der Verantwortliche die folgenden Fragen stellen. Zum einen verfügt meine Organisation über die nötige Rechenleistung, um eine On-Premises-Lösung zu hosten? Falls nein, welcher Cloud-basierte Dienst hat die beste technische Architektur, insbesondere die stärkste Verschlüsselung? Weiter muss er sich fragen, genügt für die Zwecke meiner Organisation ein einfacher Konferenzdienst oder benötige ich zusätzliche Funktionen wie Aufzeichnungen oder Screensharings oder weitere ähnliche Funktionen? Und abschließend muss man sich fragen als Verantwortlicher, wenn er diese Erwägungen hervorgenommen hat, hat er diese auch sorgfältig dokumentiert. Nach all dem ist es wichtig, mit dem Anbieter der Wahl einen Auftragsverarbeitungsvertrag zu schließen, wobei regelmäßig auf die Standardvertragsklauseln der Kommission zurückgegriffen werden kann. Hier sollten eventuelle neue Klauseln unbedingt eingesetzt werden.
Genau, in der zweiten Phase der Einrichtung ist dann für den Verantwortlichen wichtig zu fragen, erstens, welche Funktionen des Konferenztools sind für den konkreten Einsatz in meiner Organisation erforderlich? Sind entsprechende Funktionen nicht erforderlich, muss ich sie im Rahmen der datensparsamen Vorkonfiguration bereits abstellen. Dann in der dritten Phase, in der Verwendungsphase, stellt sich erstens die Frage, gibt es überhaupt eine Rechtsgrundlage für die Verarbeitung im Rahmen des Videokonferenzdienstes? Zweitens ist zu fragen, welche zusätzlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen kann ich vornehmen, um ein hohes Datenschutzniveau sicherzustellen? Und drittens, wie informiere ich die Benutzer des Dienstes über die stattfindenden Datenverarbeitungen? Zudem muss ich als Verantwortlicher auch gewappnet sein für Auskunftsanfragen und Meldungen und diesbezüglich auch ein System entwickeln, wie ich dies im Zusammenspiel mit dem Auftragsverarbeiter zeitgerecht durchführen kann.
Genau, das ist im Prinzip alles nochmal knapp zusammengefasst, was natürlich nicht dem tatsächlichen Umfang der Arbeit gerecht wird. Daher nochmal an dieser Stelle der Hinweis, wer das noch einmal vertieft nachlesen möchte, der sei nochmal auf die Beiträge in der DUD in der August- und September-Ausgabe 2020 hingewiesen. Und ja.
Genau, sicherlich eine spannende Lektüre und wir hoffen mit dem Podcast ein klein wenig Licht in das Dunkel des datenschutzrechtlichen Dickichts gebracht zu haben und auch Verantwortlichen hier einen praktischen Leitfaden zur Hand gegeben zu haben. Vielen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören.